Ja, hallo und guten Abend auch nochmal von mir. Mich haben heute irgendwie schon mehrere Leute gefragt, ob ich aufgeregt bin, als sie mitgekriegt haben, dass ich heute Abend predige. Und ich dachte mir nur, nee, eigentlich nicht. Ich fühle mich wie zu Hause und ich weiß zwar nur, wie es hier vorne aussieht, von 2 Meter weiter rechts hinter dem Gesangsmikro, aber von hier ist es nicht so anders. Deswegen fühle ich mich hier wohl. Und ja, wir sind einfach total froh, hier zu sein. Falls euch an unserer Arbeit noch mehr interessiert, falls ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal von uns gehört habt und gar nicht mitgekriegt habt, worum es genau geht, könnt ihr gerne nachher nochmal an dem Infotisch hinten links gucken. Da könnt ihr euch kleine Kärtchen mitnehmen, wo auch unsere Website draufsteht. Oder falls euch interessiert, warum der Matze am 2. Juli den Marburger Nachtmarathon mitrennt, das könnt ihr auch dort erfahren. Nehmt euch einfach die Infos mit und genau, da sind auch unsere E-Mail-Adressen, könnt ihr uns Fragen stellen, falls euch noch was interessiert. Der Text, um den es heute gehen soll, der steht in Lukas 8 und ihr habt den vor euch. Ich lese vorab Vers 40. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?« fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Doch Jesus beharrte darauf. »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« Über diese kleine Geschichte, in der beschrieben wird, wie Jesus eine kranke Frau heilt, über diese Geschichte liest man oft leicht hinweg. Viel spannender ist ja eigentlich, dass Jesus auf dem Weg ist zu der Tochter dieses Synagogenvorstehers. Und die weckt er dann später sogar vom Tod auf. Aber trotzdem ist die Geschichte über die kranke Frau die, um die es heute gehen soll. Denn wir werden entdecken, dass diese Geschichte Jesus total wichtig war. Und diese Begebenheit ist auch Grundlage einer unserer Grundprinzipien im HIV und AIDS Desk, die wir Gemeinden in Südafrika nahebringen wollen. Um die Geschichte dieser Frau zu verstehen, brauchen wir erstmal ein bisschen Hintergrundinformationen. Der Text sagt uns, dass sie seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte alles getan, um geheilt zu werden, aber niemand hatte ihr helfen können. Warum eigentlich? Was war an ihrem Leiden so schlimm? Es ging dabei gar nicht so sehr um die Symptome ihrer Krankheit, um die Blutungen an sich. Das wirklich Schlimme war, dass diese Krankheit die Frau zu einer kompletten Außenseiterin in der damaligen jüdischen Gesellschaft machte. Eine Frau, die Blutungen hatte, war unrein, unberührbar. Nach dem jüdischen Gesetz wurde man schon für den Rest des Tages unrein, wenn man irgendetwas anfasste, auf dem sie gesessen hatte, irgendetwas, was sie berührt hatte. Dann musste man selber bestimmte Waschungen vollziehen und man war trotzdem bis zum Ende des Tages unrein. Und wie kann man es am besten vermeiden? Indem man den Kontakt mit dieser Person vermeidet und mit ihrem Umfeld. Unrein heißt also einsam. Keiner will was mit dir zu tun haben. Und natürlich darfst du nicht in die Synagoge zum Gottesdienst oder auch nur zum Beten. Ausgeschlossen von allem, was mit Gott, mit geistlichem Leben und mit anderen Menschen zu tun hat. Und es heißt, dass selbst deine Familie dich ignoriert und den Kontakt mit dir meidet, weil sie Angst haben, sich an dir zu verunreinigen. Ich denke, jetzt können wir uns ein bisschen besser vorstellen, warum diese Frau so einsam war, so deprimiert, keinen Selbstwert mehr übrig. Und als sie da hört, dass Jesus in der Gegend ist und was er schon alles getan hat, da setzt sie ihr ganzes Vertrauen auf ihn. Irgendwie weiß sie, dass er ihr helfen kann, dass er sie heilen kann. Sie glaubt es einfach. Aber da sind diese Menschenmengen um Jesus herum und ihr ist klar, dass sie Jesus nie unter vier Augen zu fassen kriegen wird, sodass sie ihm vielleicht im Vertrauen von ihrem peinlichen Leiden erzählen kann. Aber sie denkt sich, wenn ich nur irgendwie an ihn herankomme, in seine Nähe, wenn ich ihn nur einen Moment berühren kann, dann wird er mich schon dadurch heilen. Sie bricht also jedes Gesetz. Sie macht von ihren Ellbogen Gebrauch, sie berührt alle Menschen um sich rum, sie quetscht sich rein, sie macht alle unrein. Sie nutzt die Chance ihres Lebens. Und sie hätte sich gar nicht mehr daneben benehmen können. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit einen Mann berührt, das war ja an sich schon ein Skandal. Aber eine unreine Frau, die einen jüdischen Lehrer berührt, da fehlen einem die Worte. Aber sie tut es und das Wunder geschieht in dem Moment, wo sie die Hand ausstreckt, wo sie den Saum von Jesu Gewand anfasst. In dem Moment fühlt sie, wie ihre Blutung versiegt. Stellt euch vor, wie sich diese Frau gefühlt haben muss. Welche überschäumende Freude. Es hatte tatsächlich funktioniert. Sie würde wieder ein normales Leben führen können. Sie war geheilt. Sie würde wieder mit ihrer Familie leben können. Sie kann ihre Freunde wieder treffen nach all der Zeit. Sie kann wieder in die Synagoge gehen. Sie kann wieder mit allen anderen beten. Die Frau ist so glücklich, dass sie einfach nur schnell und unbemerkt nach Hause gehen will und in ihr neues Leben eintauchen. Und hier könnte die Geschichte so wunderbar enden. Und sie lebte fortan glücklich und zufrieden. Aber dann passiert das Schreckliche. Jesus dreht sich um und fragt, wer ihn berührt hat. Sie läuft knallrot an. Was soll sie tun? Sie kann sich doch nicht zu erkennen geben. Die Leute werden sie hassen, wenn sie hören, was sie getan hat, wie sie alle berührt und unrein gemacht hat. Und Jesus selbst, was wird er ihr antun? Wie wird er sie bestrafen? Sie ist wie gelähmt vor Angst. Und Petrus wird mal wieder als Erster ungeduldig. Jesus, alle drücken hier rum und rempeln. Was glaubst du, wie viele Leute dich hier schon berührt haben? Aber Jesus lässt sich nicht irritieren. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und er lässt nicht locker, bis diese arme, von Scham und Peinlichkeit gebeugte Frau vortritt, sich zu erkennen gibt. Und bis sie vor allen Leuten ihre peinliche Geschichte im Detail zum Besten gibt. Was ist nur in Jesus gefahren? In Jesus, der sonst so liebevoll und so verständnisvoll ist. Warum erlässt er sie nicht einfach gehen? Warum stellt er sie so bloß? Jesus lässt die Frau einen hohen Preis bezahlen. Und der Grund dafür ist, dass es da etwas gibt, das jede und jeder, die dabei war, verstehen sollte. Weil es etwas gibt, das wir verstehen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Da gibt es Lektionen, die so wichtig sind, dass Jesus das intime Geheimnis dieser Frau in der Öffentlichkeit preisgibt. Und genau um diese Lektionen soll es heute gehen. Die erste habe ich genannt, dein Glaube hat dich gerettet. Von der Außenseiterin zum Vorbild. Jesus lässt alle zuhören. Jesus will, dass alle seine unerwartete Reaktion mitbekommen. Kein Verurteilen, keine Vorwürfe, weil sie das Gesetz gebrochen hat. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das ist alles. Und das ist ein ziemlich starkes Stück. Die Aufmerksamkeit aller ist auf den Glauben dieser Frau gerichtet. Und Frauen hatten in der jüdischen Gesellschaft von damals zum Glauben mal rein gar nichts zu sagen. Sie gehörten einfach zu einem Haus, eigentlich ähnlich wie das Vieh, wie die Kinder, die Sklaven. Und ein eigener Glaube war für sie nicht vorgesehen. Und Jesus stellt diese religiösen und gesellschaftlichen Standards mal eben auf den Kopf, vor allen Menschen. Ja, sogar vor dem Synagogenvorsteher, der sowas wie ein Gemeindeleiter war, sogar vor den theologisch Gebildeten, lobt Jesus den Glauben dieser Frau öffentlich, den Glauben der Außenseiterin. Aber wie ist denn jetzt eigentlich dieser Glaube? Was macht ihren Glauben so vorbildlich? Diese Frau macht sich um ihren Ruf, um ihr Image keine Gedanken. Das Einzige, was für sie zählt, ist, dass Jesus ihre Hoffnung ist. Nichts kann sie davon abhalten, mit ihm in Berührung zu kommen. Und sie hat etwas völlig Verrücktes getan. Würdest du vielleicht glauben, dass du dadurch geheilt wirst, dass du jemanden berührst, seine Kleidung berührst? Das ist doch nicht normal. Aber sie macht sich keine Gedanken um ihre Würde, um ihren Stolz. Sie ist bereit, über das hinwegzugehen, was alle anderen als normal ansehen, sozusagen sogar über ihre Gemeinderegeln. Sie ist bereit, alles für Jesus aufzugeben. Sind wir bereit, unsere Würde und unseren Stolz für Jesus aufzugeben, unseren guten Ruf? Ich frage mich ernsthaft, wie viele gute und im wahrsten Sinne wundervolle Erfahrungen mit Gott wir verpassen, weil wir mehr an unserem Stolz hängen als diese Frau. Mehr an unserem Stolz als an Jesus. Stellt euch vor, Petrus hätte nicht den Mut gehabt, Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Da wäre ihm eine der krassesten Jesus-Begegnungen durch die Lappen gegangen. Stellt euch vor, Naaman, dieser angesehene Militärhauptmann, hätte sich nicht vor allen Leuten zum Affen gemacht und hätte sich 7-mal im Jordan untergetaucht. Er hätte nie erfahren, wie Gott ihn heilte. Stellt euch vor, die Jünger wären nicht am helllichten Tag zum Fischen rausgefahren und so weiter und so weiter. Wie viel von Gottes Segen verpassen wir, weil wir uns selbst so ernst nehmen? Was bist du bereit zu geben, um mehr von Jesus zu bekommen? Die zweite Lektion habe ich genannt, meine Tochter, du bist eine von uns. Jesus hat das Vertrauen dieser Frau nicht ausgenutzt. Sie wurde sofort geheilt. Und als sie erwartete, dass er sie bestrafen oder wenigstens der Erniedrigung der anderen preisgeben würde, da tut Jesus genau das Gegenteil. Er stellt ihre Würde wieder her. Er gibt ihr eine neue Stellung in der Gesellschaft. Nicht nur, dass er ihren Glauben als Vorbild herstellt, er heißt sie in seinem Reich willkommen mit diesem kleinen Wort Tochter. Das heißt, du bist eine von uns. Und genau übersetzt steht da gar nicht nur, wie heute unser Thema ist, dein Glaube hat dir geholfen, sondern da steht, dein Glaube hat dich geheilt, hat dich gerettet. Das heißt, du bist nicht nur physisch von deinem Leiden geheilt, auch deine Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen ist geheilt, ist wieder im Reinen. Bei Jesus bist du ein vollwertiges Familienmitglied. Und Jesus macht damit klar, in meinem Reich, da gibt es nicht rein und unrein. Da gibt es keine von Menschen gemachten Hierarchien. Da gibt es nur Söhne und Töchter und du bist eine von ihnen. Herzlich willkommen. Deine Vergangenheit spielt hier keine Rolle. Es ist mir egal, was du für eine religiöse Vorbildung hast. Es ist mir egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es ist mir egal, was du schon Gutes oder Schlechtes in deinem Leben angefangen hast, zu welcher Rasse du gehörst, ob du männlich oder weiblich bist, welche sexuelle Orientierung du hast. Echte Würde und echter Wert werden nicht von Menschen vergeben, sondern von Jesus. Und je mehr wir an unserem Ruf hängen, an unserem Image und an unserem Stolz, desto mehr driften wir weg von Jesus. Und weil Jesus will, dass wir das verstehen, deshalb hält er an und richtet die Aufmerksamkeit aller auf diese geheilte Frau. Unsere Hierarchien, unsere Regeln sind bei Jesus wertlos. Seine Gnade, sein Angebot zum Frieden mit Gott ist grenzenlos. Und sie steht jedem und jeder zur Verfügung, die einfach nur an ihn glaubt. Und bei ihm sind alle wertvoll. Alle haben Würde und Wert durch ihn. Und die von uns, die schon Töchter und Söhne Gottes sind, denken wir auch in diesen Hierarchien? Denken wir, wir sind mehr wert als andere? Glauben wir, dass unser Glaube besser, richtiger ist als der von anderen? Desmond Tutu sagte einmal, wann werden wir endlich begreifen, dass Menschen von unendlichem Wert sind, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und dass es eine Gotteslästerung ist, sie als etwas Geringes zu behandeln. Wer sind die Leute, die wir als unrein abtun? Wem sprechen wir den Glauben ab? Mit wem wollen wir lieber nicht gesehen werden? Falsche Religion, falsche sexuelle Orientierung, falsche Konfession, wo sind unsere Grenzen? Jesus zeigt in dieser Begebenheit deutlich, dass sein Reich einen Schlussstrich zieht unter unsere menschlichen Kategorisierungen. Alle Töchter und Söhne, alle mit gleichem Wert. Und dabei wunderbarerweise auch gerade solche, die wir, die scheinbar alles über Gott wissen, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und die letzte wichtige Lektion, die wir von dieser Frau lernen, ist, wenn wir unsere Schwächen preisgeben, machen wir Gott Platz in unserem Leben. Nur dadurch, dass die Frau ihre Geschichte erzählte, bekam die Menge von ihrer Heilung mit. Und nur weil sie alle peinlichen Details über sich und über ihre Heilung erzählt hat, nur deshalb wissen wir heute sogar von ihr. Nur durch ihr Zeugnis haben nämlich Augenzeugen ihre Geschichte weitererzählen können, bis sie irgendwann jemand aufschrieb, sodass wir sie heute immer noch lesen können. Zum Apostel Paulus sagt Gott, das können wir im 2. Korintherbrief nachlesen, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und dann schlussfolgert Paulus, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Warum bloß verstecken wir dann unsere Schwächen so oft? Warum täuschen wir so oft vor, dass wir perfekt sind? In unserer Arbeit mit den Gemeinden der Baptist Convention haben wir diese Vision, dass Gemeinden Orte werden, an denen wir alle uns unserer Schwächen bewusst sind. Orte, an denen niemand verurteilt wird, weil wir wissen, dass keiner von uns vor Gott bestehen könnte. In Südafrika haben viele Leute Angst, einen HIV-Test zu machen. Sie haben Angst, ausgegrenzt zu werden. Und deshalb verpassen sie die Chance, rechtzeitig Medikamente zu bekommen. Sie verpassen die Chance, gesund zu bleiben, ihren Partner und ihre Kinder vor HIV und AIDS zu schützen. Wir träumen davon, dass Menschen offen und damit auch verantwortungsvoll HIV-positiv leben können, weil sie von Gemeinden geliebt werden und akzeptiert werden, die das so leben, dass Gottes Kraft erst richtig zur Wirkung kommt, wo wir schwach sind. Dass sie in Gemeinden leben können, die wissen, dass sie auch Gottes Vergebung brauchen. Geben wir der Kraft Gottes diesen Platz in unserem Leben? Sind unsere Gottesdienste und andere Treffen Orte, an denen Menschen, die nicht perfekt sind, und davon gibt es ziemlich viele, sich sicher fühlen und Schwächen zeigen können? Oder erzählen wir lieber nur unsere tollen Erlebnisse, unsere religiösen Erfolge, wenn es sowas überhaupt gibt? Und ganz nebenbei, um über unsere Schwächen zu sprechen und nachzudenken, ist die beste Medizin gegen Selbstgerechtigkeit und gegen Überheblichkeit. Es hilft uns, demütig zu bleiben. Haben wir einen Schimmer davon, wie tief uns diese Umkehr zu Ehrlichkeit, zu Wahrhaftigkeit, uns persönlich und als Gemeinden verändern würde? In welchem Maß Gott an uns arbeiten wird, wenn wir ihm Raum geben, indem wir aufhören, so zu tun, als seien wir perfekt, und indem wir anfangen, wie die Frau in der Geschichte, unsere Schwächen öffentlich zu machen? Am Anfang dieser Predigt habe ich gesagt, Jesus war eigentlich auf dem Weg zu einem sterbenden Mädchen, das er heilen wollte. Dieses Mädchen war die Tochter des Synagogenvorstehers, so eine Art Gemeindeleiter. Und dann scheint Jesus auf dem Weg dorthin irgendwie den Fokus zu verlieren. Er hält inne und nimmt sich die Zeit, um das Wunder, um diese geheilte Frau für alle klar und verständlich zu machen. Und das kostet so viel Zeit, dass das Mädchen sogar stirbt. Stirbt, bevor Jesus dort ankommt. Jesus macht damit eins deutlich. Seine Priorität ist die geheilte Frau. Später weckt Jesus das Mädchen vom Tod auf. Und das Letzte, was wir in dieser Sache erfahren im Vers 56, ist, dass Jesus dort den Eltern verbietet, anderen davon zu erzählen. Kommt das nicht ein bisschen überraschend? eine Totenauferweckung, gerade so in angesehenen religiösen Kreisen, das wäre doch mal was, was Schlagzeilen macht. Und was noch merkwürdiger ist, andererseits ist es Jesus anscheinend so wichtig, dass möglichst viele Menschen von der Heilung dieser Frau erfahren. Seine Priorität ist nicht, sich in den religiösen Kreisen zu beweisen. Seine Priorität ist, dass alle anhand der Geschichte dieser Frau verstehen, wie grundlegend anders die Maßstäbe in seinem Reich sind. Und wir als seine Hände und Füße, als seine Botschafter, wir müssen das nicht nur verstehen, sondern wir müssen das auch umsetzen. Die Leute, die Jesus ins Rampenlicht stellt, sind diejenigen, die wir in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde gar nicht wahrnehmen. Diejenigen, die wir ausgrenzen und vielleicht als Sünder abstempeln. Aber genau von denen, die sich noch daran erinnern, dass sie von Jesus abhängig sind, das sind diejenigen, von denen wir lernen müssen. Und so ist diese Geschichte die Grundlage eines der Grundprinzipien, für die wir uns als HIV und AIDS Desk in den Gemeinden einsetzen. Wir wollen die Menschenwürde wahren, bedingungslos und für jede und jeden. Wir wollen Menschen so annehmen, wie sie sind und sie wertschätzen, weil wir selber auf Jesu Annahme angewiesen sind. Und wenn wir das tun, dann werden wir Menschen magnetisch anziehen, genau wie Jesus sie angezogen hat, weil sie fühlen, dass da, wo Menschen Jesus nachfolgen, etwas ist, was sie sonst nirgends finden können. Echte und bedingungslose Liebe und Annahme. Würde und Wert für jede und für jeden. Ehrlich gesagt, bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein, egal ob in Deutschland oder in Südafrika. Aber auch ein langer Weg wird nur kürzer, indem Mann oder Frau den ersten Schritt darauf geht. Ich lade dich ein, das heute zu tun. Geh heute einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter weg von deinem Stolz, von todbringenden Regeln. Einen Schritt weiter auf Jesus zu. Einen Schritt weiter hin zu Menschen, die ausgegrenzt sind und die dringend jemand brauchen, der ihnen Würde und Wert zuspricht. Amen.